Wir sind also stehen geblieben. Johannes, der Autor des ersten Johannesbriefes, aus einer großen zeitlichen Distanz schreibt er über die Zeit des Kommens des Herrn Jesus. 1,1. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Die Bibel beginnt ja mit dem Begriff, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Begriff Anfang kennzeichnet den Beginn der Erschaffung der Welt. Und so wird das im Neuen Testament auch wieder aufgenommen. Über diesen Anfang wird auch im Neuen Testament gesprochen. Aber, so zum Beispiel in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang, 1. Mose 1,1, da wurde nicht das Wort, es kam nicht ins Dasein, sondern es war. Das griechische Imperfekt drückt eine fortdauernde Handlung aus oder etwas Fortdauerndes aus. Darum im Anfang war, bedeutet, er war einfach da, ohne ins Dasein gekommen zu sein, wie alle anderen Dinge. Das Wort war. So wird dieses im Anfang wieder aufgenommen. Aber hier im Johannesbrief, was von Anfang war, da geht es um das Kommen des Herrn Jesus. Mit dem Kommen des Herrn Jesus wurde nämlich die neue Schöpfung eingeleitet. Und das wird auch genannt Anfang. Und das wiederholt im ersten Johannesbrief. Also was von Anfang war, da geht es um die Zeit des Kommens des Erlösers. Und da sagt ihr, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Er kommt immer näher, oder? Wir haben diesen Menschen, Jesus Christus, der menschgewordene Gott, wir haben ihn gehört, akustisch wahrgenommen. Wir haben ihn mit unseren Augen sogar gesehen. Er macht sich hier wir mit den Aposteln. 1. Wir sind Augenzeugen. Aber mehr, nicht nur einfach, wir haben ihn gesehen, was wir angeschaut haben. Das ist ein intensives Betrachten. Wir haben nicht nur einfach Jesus Christus gesehen, wir haben ihn angeschaut, genau beobachtet. Und noch mehr, er sagt, wir haben ihn sogar mit unseren Händen berührt. Eine der größten Gefahren der ersten Christen war die Irrlehre der Gnosis. Eine Irrlehrerbewegung, die hat Wurzeln in der griechischen Philosophie. Und das Denken war so, alles, was irgendwie mit Materie zu tun hat, ist schlecht, minderwertig. Was etwas wert ist, das ist nur das Geistige. Und die Gnostiker suchten nach höherer Erkenntnis. Für sie war das nicht schlecht, wenn jemand gläubig war, ja? Aber dann braucht es noch etwas Zweites, eine höhere Erfahrung. Und nicht einfach intellektuelle Erkenntnis, sondern geistige Erkenntnis auf einer höheren Erleuchtungsstufe. Merkt man, das ist eine mystische Bewegung. Hat sehr viel Parallele mit dem Denken in unserer Kultur seit den 60er Jahren. Das war die Zeit mit Rockmusik, Drogen und freiem Sex. Da kam diese mystische Welle über das Abendland. Also diese Gnosis war eine tödliche Gefahr für die ersten Christen, denn aus dieser Lehre kam dann heraus der Gedanke, Jesus Christus ist kein wirklicher Mensch geworden. Weil dann hätte er ja das Minderwertige der Materie an sich gehabt. Er hatte nur einen Scheinleib. War eine geistige Erscheinung ohne einen wirklichen Körper. Und Johannes sagt, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angeschaut, wir haben ihn betastet. Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannesevangelium, 1. und 2. Johannesbrief sind samt und sonders Kampfschriften gegen die Gnosis. Aber schon erstaunlich, eben wie er das beschreibt, so aus jahrzehntelanger, vielleicht 60 Jahre Distanz, was wir gehört haben. Was denken die Zuhörer, waren Leute, die, für die war das schon lange Vergangenheit, dass Jesus Christus gekommen war. Die gehört nicht mehr einfach so zu der ersten Generation. Und er sagt, schaut, und wir wissen das alles noch aus eigener Anschauung. Und wir haben ganz konkret das erlebt, wir haben ihn berührt. Wir wissen, Jesus Christus ist ein wirklicher Mensch geworden. Und was noch schön ist, der Apostel benutzt eine ungewöhnliche Zeitformen, was von Anfang war, was wir gehört haben. Normalerweise würde man da ein Aorist setzen. Aorist entspricht so wie dem Imperfekt im Deutschen. Ich ging in den Wald, schlug einen Baum, trug ihn nach Hause. So erzählen wir, ja, mit Imperfekt. Normalen, abgeschlossenen Handlungen. Im Griechischen Aorist. Aber hier benutzt er Perfekt. Ich glaube, das sind die gleichen Namen, aber das bedeutet in der griechischen Grammatik etwas anderes. Perfekt bedeutet eine Handlung, die vollendet ist in der Vergangenheit, die aber eine Wirkung hat bis jetzt. Also das heißt gewissermaßen, wir haben, was wir gehört haben, und ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. Was wir gesehen haben, auch perfekt, ich sehe ihn jetzt noch vor mir. Merkt man die Tragweite? Das ist ganz, ganz, ganz schön. Und so weiter. Also, der völlig neue Anfang durch das Kommen des Erlösers, Gott wurde ein wirklicher Mensch und wohnte unter uns. Und auf diesen Anfang wird dann immer wieder Bezug genommen. Kapitel 2, Vers 13. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Oder schon vorher in Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Oder Kapitel 2, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Das ist also die Wahrheit, die gekommen ist durch das Erscheinen von Jesus Christus. Und die Christen müssen ganz an dem Anfang bleiben, das festhalten, auch wenn jetzt schon ein so großer Abstand von schon etwa 60 Jahren geschehen ist. Wie viel aktueller für uns heute. Wir müssen genau bei dem bleiben, was von Anfang war. Auch wenn wir fast 2000 Jahre später sind. Nicht denken, die Wahrheit entwickelt sich. Die Wahrheit Gottes entwickelt sich nicht. In dem Sinn sind Christen, bildtreue Christen, absolut konservativ. Aber konservativ heißt ja bewahrend. Indem sie bleiben bei dem, was von Anfang war und sich nicht abstützen auf menschliche Erfindungen aus späterer Zeit, menschliche Dogmen aus späterer Zeit und sich auch nicht auf den Zug verschiedener Zeitströmungen aufsetzen. Das, was von Anfang war. Im 2. Johannesbrief, eine Kampfschrift auf der gleichen Linie, da wird von Verführern gesprochen, in Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Da haben wir die Leute, die eine geistige Entwicklung der Wahrheit wollen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt. Ja, in dem Sinn progressiv. Progressiv kommt ja vom Lateinischen, bedeutet fortschreitend. Im Gegensatz zu konservativ, bewahrend. Nun, die Irrlehrer sind die Progressiven. Sie gehen weiter und bleiben nicht in der Lehre des Christus. Aber die haben wir da in der Bibel. Das ist das, was wir von Anfang haben. Die gehen weiter und sie entwickeln sich. Zum Beispiel die Anthroposophen lehren, ja, das war ganz gut, was Christus gebracht hat, aber das war für das geistige Niveau der damaligen Zeit. Heute sind wir in unserer geistigen, okkulten Erkenntnis viel weiter. Das ist genau das. Sie gehen weiter und Johannes sagt, wer weitergeht und nicht bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also das zu dem wichtigen Begriff des Anfangs. Jetzt die Grobstruktur. Da ist mir aufgefallen, man findet wieder diese Zyklen entsprechend der Tora, den fünf Büchern Mose. Das ist ja am Anfang sehr leicht zu ersehen. Beginnt wie das erste Buch Mose, im Anfang schuf und da, was von Anfang war. Und dann wird erklärt, wie Gott sich geoffenbart hat durch Christus. Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und da haben wir im Schöpfungsbericht am ersten Tag, wie Gott sein Licht in die Finsternis leuchten ließ und Gott scheidet das Licht von der Finsternis. Das heißt nicht, dass es zuerst so irgendwie grau war und dann ist das Licht ganz klar vom Finstern getrennt, sondern es ist begrifflich trennen. Gott trennt begrifflich zwischen Licht und Finsternis. Keine Vermischung der Begriffe. Und gar keine, Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Also das wäre entsprechend 1. Mose, Verse 1 bis 5. Dann im zweiten Teil, 6 bis 10, da geht es um das Blut Jesu. Vers 7, wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das erste Mal, wo Blut in der Bibel vorkommt in Verbindung mit Opfern, das ist beim Passalam in Ägypten, 2. Mose 12. In ganz Ägypten war es Finsternis, aber in den Häusern der Israeliten war Licht. Das Passalam, das Blut des Lammes. Dann dritter Teil, Kapitel 2, 1 bis 2, das haben wir schon gelesen. Johannes erklärt, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Der Yom Kippur, der große Versöhnungstag, das ist ja das große Opferkapitel in 3. Mose, Kapitel 16. Und er erklärt, aber der Yom Kippur durch Jesus Christus ist größer, denn es ist nicht nur ein Opfer für ein Volk, sondern ein Opfer im Blick auf die ganze Welt. Dann haben wir viertens, Kapitel 2, 3 bis 6, entsprechend dem vierten Buch Mose, dem Buch der Wüstenwanderung. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und Vers 6, wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also die echte Kenntnis Gottes zeigt sich in der Schuld, so zu wandeln, wie Christus gewandelt hat. Und dann kommt fünfter Teil, Kapitel 2, 7 bis 11, entsprechend dem fünften Buch Mose, wo ja das Gebot, die früheren Gebote wiederholt werden. Darum nennt man es ja auch Deuteronomium, Wiederholung. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, welches ihr von Anfang hattet. Trifft sich also sehr schön. Und das fünfte Buch Mose ist nicht nur einfach eine Wiederholung. Darum nenne ich es gar nicht gerne Deuteronomium. Denn das trifft nur zum Teil zu. Denn das fünfte Buch Mose bringt auch neues Material. Neue Aufschlüsse und Gebote. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Dann kommt ein zweiter Zyklus, Römisch 1, 2, 12 bis 27. Und da geht es wiederholt um den Anfang, haben wir schon gelesen. 2, Vers 13. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. 2, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Man beachtet das Wort bleiben, 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 bleiben. Im Gegensatz zum Fortschreiten, ja? Dann kommt Römisch 2, hier entsprechend Kapitel 2, 28 bis 3, 3. Da geht es um die Kinder und den Vater, die zusammen ein Volk bilden. Kapitel 3, 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Auserwählung Israels zum Volk Gottes. Dann Römisch 3, Kapitel 3, 4 bis 12. Und da geht es wieder um das Opfer Christi. 3, 5. Und ihr wisst, dass ihr geoffenbart worden ist, auf dass ihr unsere Sünden wegnehme. Entsprechend dem Opferbuch 3. Mose. Dann 3, 13 bis 17 entspricht dem 4. Buch Mose. Und da haben wir wieder die Schuldigkeit des Wandels. Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Diese gleiche Schuldigkeit wie schon vorher beim 4. Buch Mose. Dann kommt entsprechend im 5. Buch Mose der Auftrag, die Gebote zu halten. Zwar, das wäre Kapitel 3, 22. Weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 24. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Dann kommt ein neuer Zyklus. Kapitel 4, 1 bis 3 entspricht dem ersten Buch Mose. Und hier geht es darum, die Geister zu prüfen. Klar zu scheiden zwischen Licht und Finsternis. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Dann kommt Kapitel 4, 4 bis 6, entsprechend im zweiten Buch Mose. Hier geht es um den Gegensatz, das Volk Gottes und die Welt. In 2. Mose, Ägypten und das daraus befreite Volk Gottes. 4, 4. Ihr seid als Gottkinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Kontrast Ägypten, Israel. Übrigens ein ganz wichtiger Vers hier. 4, Vers 6. Wir sind aus Gott, sagt Johannes und macht sich eins mit den anderen Aposteln. Und weiter sagt er, wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Das heißt, wir können erkennen, ob jemand Leben aus Gott hat. Ein echter Christ ist, wenn er bereit ist, das Wort der Apostel in der Bibel als Gottes Wort anzunehmen und sich darunter zu stellen. Und wenn jemand sagt, ja, das hat der Paulus gemeint und das war sowieso ein Frauenverächter und so weiter, dann wird es mir schwül. Ja, weil, ja, das ist schon sehr, sehr ernst, weil hier haben wir ein Kennzeichen. Wer aus Gott ist, wer Gott kennt, hört uns. Das neue Leben ist bereit auf das, was die Apostel uns aufgeschrieben haben, zu hören. Und umgekehrt, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Ich war vor kurzem an einer Diskussion mit dabei und da hat ein Methodistenpfarrer dann vertreten, die Bibel wird Gottes Wort. indem wir auf, wenn wir auf das Wort hören, wird es im Hörvollzug zum Wort Gottes. Aber Gott kann nicht nur die Texte der Bibel dafür benutzen, er kann auch zum Beispiel ein Bonhoeffer-Lied benutzen. Das ist die klare Verwerfung der Bibel als Gottes Wort. Und das ist dann schon ernst. Und das hat auch Konsequenzen gehabt. Es ist ein bisschen ungehalten worden, weil ich ihn da angegangen bin in diesem Punkt. Und dann hat er gesagt, es kommt ja überhaupt nicht drauf an, ob man es so sieht oder so sieht. Dann habe ich gesagt, natürlich kommt es drauf an. Vorhin hat er nämlich gesagt, was sind doch das für gewissermaßen komische Leute, die machen eine Sache draus, ob nun vorehelicher Geschlechtsverkehr erlaubt ist oder nicht. Dann habe ich gesagt, ja klar kommt es drauf an. Wenn ich nämlich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, und nicht nur dann, wenn sie mir etwas sagt, ja, wenn ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann ist das für mich klar, wenn die Bibel sagt, vorehelicher Geschlechtsverkehr ist Hurerei. Also, ist die Sache klar. Also es kommt sehr wohl drauf an. Aber wenn jemand so über Gottes Wort spricht, dann muss ich sagen, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und weiter, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, das so nebenbei eingeflochten. Dann Römisch 3, das Opfer Jesu in Kapitel 4, 7 bis 10. Und da haben wir wieder diese schönen Stellen im Johannesbrief über die Sühnung. Zum Beispiel Vers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf das wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das dritte Buch Mose mit dem Versöhnungstag. Dann viertens, vierte Buch Mose, Pflicht des Wandels, Kapitel 4, 11 bis 21. Da wird wieder diese Schuldigkeit genannt, eben nach den Geboten Gottes zu leben. Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Jedes Mal im vierten Buch Mose Abschnitt haben wir diese Schuldigkeit gefunden, so zu wandeln, wie er gewandelt hat, und eben das zu tun, was Gott uns sagt. Und schließlich haben wir Kapitel 5, 1 bis 5, entsprechend dem fünften Buch Mose, wieder die Gebote Gottes vorgestellt. 5, 2, hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Für das neue Leben. Ja, für den gefallenen Menschen sind sie überhaupt nicht zu praktizieren. Das heißt, das neue Leben freut sich, das zu tun, was Gott will. Und dann kommt schließlich noch ein letzter Zyklus. Da geht es in Kapitel 5, 6 bis 13 um Leben aus Gott, entsprechend dem ersten Buch Mose, wo Gott das Leben schafft. Dann Römisch 2, da geht es um Gebetserhörung. Kapitel 5, 14 bis 15, ist ganz zentral im zweiten Buch Mose. Denn warum hat Gott Israel damals errettet aus Ägypten? Kapitel 2, Vers 13, Gott sagt, ich habe das Schreien der Kinder Israel gehört und bin herabgekommen. Und Kapitel 5, 16 bis 19, da geht es um priesterliche Fürbitte für andere. Das entspricht natürlich schön im dritten Buch Mose. Und dann viertens, fehlt etwas, da kann man einsetzen. Viertens kommt 5, Vers 18 bis 19. Da geht es um das Sich-Bewahren in dieser Welt. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geboren bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist wieder das vierte Buch Mose, die Wüste, die Welt und der Gläubige, der sich in dieser Welt zurechtfinden muss. Und dann entspricht dem fünften Buch Mose fünftens das Verständnis des Wahrhaftigen. Verse 20 bis 21. Also sehr schön, dieser Zyklus, diese Zyklen entsprechen den fünf ersten Büchern der Bibel. Ja, wir kommen zum zweiten Johannesbrief. Auch der stammt von dem Apostel Johannes. Er stellt sich zwar nur vor als der Älteste. Die Adressaten sind eine gläubige Frau und ihre Kinder. Der Älteste, der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Und dann spricht er eben auch Dinge an, die nun ganz wichtig sind für eine Frau, die Kinder hat. Wo ist der Mann? Es wird nichts darüber gesagt. Er könnte verstorben sein oder könnte nicht gläubig gewesen sein. Auf jeden Fall hat die Frau die Verantwortung für diese Kinder in geistlicher Hinsicht. Und nun gibt dieser dritte Johannesbrief dieser Frau und Mutter Anweisungen, wie sie bewahrt werden können in einer Christenheit voller Verführer. Es gibt also schon ein ganz besonderes Gepräge, ein Brief ausgesprochen gerichtet an eine gläubige Frau. Er nennt sie übrigens Herrin, der Älteste der auserwählten Frau ist Kyria, Herrin. Das zeigt also an, dass sie eine sozial hohe Stellung hatte. Es ist vielleicht erstaunlich, dass er sie mit einem Titel anspricht. Denn wir wissen ja aus Matthäus 23, dass Titel eine gefährliche Sache sind. In Matthäus 23 sagt der Herr Jesus den Aposteln, Vers 8, ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen. Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Und so weiter. Also, hier wird gewarnt vor Titeln. Was auffällt, es geht hier um geistliche Titel. Ja? Also wenn man jemanden Vater nennen soll, das heißt das nicht, dass meine Kinder mich nicht Vater nennen sollen. Aber es ist nicht mein geistlicher Titel. Das ist mein natürlicher Titel für die Kinder. Aber jemanden gewissermaßen als geistlichen Vater so ansprechen, das ist Papa, ja? Auf Italienisch. Der Papst ist der Papa, der Vater. Oder hochgestellte Leute in der katholischen Kirche werden angesprochen mit Heiliger Vater. Oder Abt, das kommt von Aramäisch Abba. Das sind geistliche Titel, die werden ganz klar verboten. Da hat kein der Apostel, auch nicht der Petrus, hat sich jemals Papa nennen lassen. Und Lehrer, auch da geht es um den geistlichen Titel des Lehrers. Oder Meister. Also wichtig, man könnte sagen, damit wird nicht der akademische Titel verboten. Also wenn man zum Arzt geht und ihn anspricht als Herr Doktor, dann ist das etwas anderes, als wenn man jemanden gewissermaßen als Rabbi oder Pfarrer. Mit dem Titel habe ich effektiv Mühe. Denn das ist ein geistlicher Titel. Ich meine, rein vom Recht, vom Studium her könnte ich mich auch Pfarrer nennen lassen. Das käme mir nicht im Traum in den Sinn, denn das wäre eine ganz klare Verletzung dieser Gebote des Herrn. Aber hier geht es um einen sozialen Status und darum kann Johannes sie ansprechen mit Kyria, Herrin. Also kein Problem, wenn wir schreiben, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Botschafter. Ja, das ist auch richtig so. Denn gebt die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das ist ein biblischer Grundsatz. Römer 13. Gut, das zum zweiten Johannesbrief, so nebenbei eingeflochten. Zeit und Ort der Abfassung. Also, zweiter Johannesbrief kommt ja nach dem ersten. 90 bis 100 nach Christus, höchstwahrscheinlich wieder Ephesus. Die Grobstruktur, erstens der Gruß, Verse 1 bis 3. Aber das tönt so simpel, der Gruß. Das Grußwort ist so tiefsinnig, wie immer in der Bibel. Und wir finden in diesem Gruß übrigens eine Bezeichnung des Herrn Jesus Christus, die wir nur da finden in der Bibel. In Vers 3 am Schluss. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. In Wahrheit und Liebe. Der Herr Jesus wird immer wieder genannt, der Sohn Gottes. Aber nur einmal hier, der Sohn des Vaters. Und da geht es um diese ewige Beziehung des ewigen Sohnes zu dem ewigen Vater. Übrigens, aramäisch, der Sohn des Vaters, ist Barabbas. Baraba. Griechisch ausgesprochen Barabbas. Ist doch schon erstaunlich, vor Pilatus mussten sie wählen zwischen dem Sohn des Vaters, Barabbas, und dem Sohn des Vaters. Und sie haben einen Mörder gewählt, anstatt den, der sagen konnte, ich bin das Leben. Also eben, so tief. Und es tönt so profan, wenn man sagt einfach Verse 1 bis 3, Gruß, ja, da kann man schon weitergehen. Ist also nicht so gemeint. Zweitens, Gottes Gebote werden behandelt in Versen 4 bis 6. Und wieder wird betont, echtes Christsein wird sichtbar im Halten der Gebote Gottes. Das ist schon interessant. Wir leben in einer Zeit, wo in der evangelikalen Christenheit so umgegangen wird. Gebote, das war etwas fürs Judentum und wir können gewissermaßen praktisch alles machen. Es ist praktisch alles möglich. Es gibt gar nicht mehr die Gebote. Wir haben im Neuen Testament ganz konkrete Gebote und da gilt, wer uns hört, ist das Gott. Dann Teil 3, Warnung vor Antichristen. Das sind also Irrlehrer der höchsten Stufe, die also die Person von Jesus Christus angreifen. Sie bringen die Lehre über Christus nicht. Die Lehre des Christus meint die Lehre über Christus, wer Christus ist. Also Menschen, die leugnen seine wahre Menschheit, die leugnen seine Gottheit, die leugnen seine ewige Gottessohnschaft und so weiter. Abweisen und sie nicht ins Haus nehmen. Und es endet mit einem Gruß. Was das beinhaltet, kann man selber lesen, ja? Das wäre Teil 4. Nun kommen wir zum Judasbrief. Der Autor ist Judas und er stellt sich vor als Bruder des Jakobus. Er nennt sich also der dritte Johannes, natürlich. Also den habe ich nicht gestrichen, ja. Verzeihung. Der dritte Johannesbrief vom Apostel Johannes geschrieben. Er nennt sich der Älteste. Er richtet sich an einen gewissen Gaius. Natürlich geschrieben nach dem zweiten. 90 bis 100 nach Christus, höchstwahrscheinlich aus Ephesus. Die Grobstruktur 1, römisch 1, Gruß 1 bis 4. Aber auch da wieder so ein tiefsinniger Gruß. Nicht einfach so routinehaft. Dann kommen Ermahnungen, Teil 2, Verse 5 bis 8, im Blick auf Missionare. Da möchte ich lesen. Vers 5. Geliebter, du tust treu, was irgend du an den Brüdern und zwar an Fremden getan haben magst, die von deiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der Gemeinde. Und du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest, denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Da geht es also um Missionare, die ausgegangen sind für das Evangelium. Und da sind die Christen, die waren Kinder Gottes, sind aufgerufen, sie zu unterstützen in dieser Arbeit. Und zwar, weil sie von den Heiden nichts annehmen. Also die machen keine Sammlung irgendwo mitten im Dorf, wo die Heiden dann ihr Geld einlegen können. Nehmen nichts von den Nationen. Und Vers 8, wir sind schuldig, solche aufzunehmen. Ist das nicht beeindruckend? Der zweite Johannesbrief sagt, abweisen. Die falschen Missionare, diese Irrlehrer, die kommen, nicht ins Haus aufnehmen. Dritter Johannesbrief, aufnehmen. Die wahren Missionare, die für den Namen ausgegangen sind. So ergänzen sich zweiter und dritter Johannesbrief. Im dritten Teil, Verse 9 bis 12, geht es um einen Machtmenschen in der Gemeinde. Vers 9, ich schrieb etwas an die Gemeinde, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Das Problem der Machtmenschen in der Gemeinde ist ein Problem, nicht nur damals, sondern bis heute. Und in der Seelsorge stellt man fest, die sind im Normalfall nicht heilbar. Ist tragisch. Wieso übrigens merkt man es in der Seelsorge? Die kommen gar nicht. Die haben ja gar keine Probleme. Nur die anderen haben Probleme. Es ist also, das ist ein Wunder Gottes, wenn ein Machtmensch geheilt wird und umkehrt. Aber sie sind eine echte Gefahr in der Gemeinde, weil sie alles zerstören können. Und hier wird gezeigt, dass man Machtmenschen nicht einfach sich unterstellt. Und der Apostel Johannes zeigt, er wird diesen Mann zur Rechenschaft ziehen. Der wirft Brüder aus der Gemeinde hinaus. Ja, der geht also mit treuen Gläubigen so um, wie man mit Antichristen umgehen muss. Die müssen wir abweisen, aber die wahren, die müssen wir aufnehmen. Dann ein Abschlussgruß, Verse 13 bis 15, das ist Teil 4. So, nun kommen wir zum Judasbrief. Oder habe ich noch was vergessen? Also, fast hätte ich da eine Perle übergangen, weil sie so klein ist. Der Judasbrief stammt von Judas, dem Bruder des Jakobus. Vers 1, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den in Gott dem Vater geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Er nennt sich nach seinem bekannteren Bruder Jakobus. Und damit ist gemeint der Bruder des Herrn. Wir sehen in Matthäus 13, 55, dass der Herr Jesus auch noch einen Halbbruder hatte, der Judas hieß. Ich habe noch mehr Stellen angefügt, wo dieser Judas erwähnt wird. Aus 1. Korinther 9, 5 sehen wir, dass er auch verheiratet war. 1. Korinther 9, da sagt Paulus in Vers 5, haben wir etwa nicht ein Recht, eine Schwester als Frau umherzuführen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Also die Apostel waren alle verheiratet, Petrus war verheiratet, die Brüder des Herrn, Jakobus und Judas, waren verheiratet, wie man da später auf die Idee des Zölibats kommen konnte. Das ist schon unglaublich. Aber es ist ja eine Lehre von Dämonen nach 1. Timotheus 4. Ausdrücklich, die verbieten zu heiraten. Also das zur Person von Judas. Er ist also nicht einer der 12 Apostel. Und das wird auch deutlich in Vers 17, wo er sagt: Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Er sagt nicht, hört auf die Apostel, denn wir haben euch ja gesagt, sondern er sagt, sie haben gesagt. Damit zählt er sich nicht zum Kreis der Apostel. Er ist in dem Sinn ein neutestamentlicher Prophet. Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde ist ja aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Propheten, das sind also diese Propheten der Anfangszeit, die durch die Apostel apostolisch anerkannt waren. Wie eben Jakobus, die als Säule angesehen war, Galater 2, und dann eben dieser Judas. Die Adressaten, er schreibt nicht eine bestimmte Gemeinde, er nennt auch nicht die Leute, an die er sich richtet. Es ist in dem Sinn ein sehr allgemein gehaltenes Rundschreiben, das eine Warnung gibt für im Blick auf die Verführung der Christenheit. Und davon mehr nach der Pause.